Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. September 2025. Camilote und Markus Somm. Abo. Jetzt das Abo lösen für nebelspalter.ch. Ihr könnt alle Vorteile über vom Nebelspalter und vor allem natürlich Bern einfach unterstützen. Der wichtigste politische Podcast in diesem Land. Gut, Gami, wir haben eine gute Geschichte von Dominik Feusi heute auf nebelspalter.ch. Es geht um Gaza. Was sind dort die Einzelheiten?
Es geht darum, dass das Staatssekretariat für Migration, die planen nämlich medizinische Notfälle aus dem Gazastreifen in die Schweiz zu holen. Und dabei können offenbar bis zu 5 Begleitpersonen pro Patient mitkommen und dann auch in der Schweiz Asyl beantragen. Das Brisante an dieser Geschichte ist auch, es gibt weder einen Bundesratsbeschluss, noch ein Budget, noch eine Rechtsgrundlage für das Vorhaben, das zeigt eben die Recherche von Dominik Feusi. Beim SEM sagt man, für solche humanitäre Aktionen, dort bräuchte es eben gar keinen Bundesratsbeschluss. Das heisst also bald medizinische Notfälle aus Gaza bei uns.
Genau, das zeigt irgendwie, wie willkürlich dass das läuft. Erstens, die Regierung wird nicht einmal gefragt. Irgendein Beamter hat da eine schöne Idee gehabt, weil er pro Palästina ist, weil er ein Hamas Liebling ist, weil ich Hamas eine der besten Terroristenorganisationen finde von der Welt. Solche Leute arbeiten bei uns in der Bundesverwaltung offensichtlich. Weil ich meine, es gibt so viele humanitäre Notfälle auf der ganzen Welt. Man kann auch Leute holen im Sudan, man kann auch Leute holen sonst in Afrika. Es gibt so viele Krisengebiete in dem Land, auf dem Planet. Warum Palästina? Warum Gaza? Wo sich die ganze Welt von den Antisemiten sowieso darum kümmert. Völlig überflüssige Aktion da vom Staatssekretariat für Migration. Und das Zweite, was ich auch noch interessant finde, ich meine, das ist ja Politik machen, das ist ja Neutralitätspolitik ausgestalten oder aushebeln. Auch da fragt man sich, was ist mit dem EDA? Wäre das nicht wenigstens etwas, was EDA noch müsste ihre Meinung dazu haben? Nein, offensichtlich können da 2-3 Beamte im Departement Jans einfach machen, was ihnen so passt. Morgen machen sie das und am Abend gehen sie demonstrieren für Hamas.
Es ist wirklich sehr beunruhigend, dass man das natürlich einfach so machen kann. Und gell, natürlich immer mit dem Stichwort humanitäre Aktion. Oder wir machen ja etwas Gutes. Oder? Für das braucht es gar keinen Bundesrat. Wir sind nämlich die Gute in der Verwaltung. Wir holen die armen Leute aus dem Gazastreifen raus, plus 5 andere Leute, die auch noch mitkommen können. Und wenn man sich die WHO-Zahlen anschaut, dann rechnet man das so auf die medizinischen Notfälle, dass es 16'000 Evakuationen Brüche und 11 andere Länder in Europa, die nehmen auch medizinische Notfälle auf, zwar mehrheitlich Kinder, aber auch bei denen ist es mit diesen 5 Begleitpersonen, dass man da eben jetzt möchte, die Leute auch in der Schweiz aufnehmen. Zu anderen Krisen hat man jetzt nichts gesagt, also man hat sich da beim SEM auch nicht geäussert und auch auf die anderen Krisen verwiesen, sondern man hat da die humanitäre Tradition und es braucht kein Budget, keinen Bundesratbeschluss, das kann man anscheinend einfach machen.
Ja, holt doch noch ein paar Leute aus Kuba und aus Afghanistan können. Und in Indien gibt es vielleicht auch noch einen humanitären Notfall, wo man kann einfach einfliegen kann. Und das Zweite, was ich auch noch sagen würde, es gibt praktisch kein arabisches Land, das Palästinenser aufnimmt. Warum echt? Komisch, hä? Warum? Weil vielleicht die Erfahrungen nicht so schaurig gut sind mit diesen Leuten, die in Gaza unter schwierigen Bedingungen schon lang leben und aber auch gleichzeitig zu 2/3 Hamas unterstützen. Das zeigen sehr viele Umfragen. Das sind nicht Leute, die wir wahnsinnig leicht integrieren können. Auch das ein Unsinn. Also wirklich, Bundesrat, morgen ist nicht Sitzung, am Freitag ist Sitzung. Unbedingt sofort eingreifen, sofort aufhören mit dem Unsinn. Wir haben gesehen, was der Unsinn, der sonst läuft, wo ja die Leute nur machen, die Politiker oder eben Beamten, wie es jetzt zurzeit einfach Mode ist. Es ist jetzt einfach Mode, für Gaza irgendetwas machen, Israel verprügeln, Palästina anerkennen, das wird bei uns auch noch wahnsinniger Druck gemacht werden, wahrscheinlich, ist schon da. Also unverständlich.
Ich finde es spannend, was du angesprochen hast, weißt, mit der schlechten Erfahrung in den arabischen Ländern mit diesen Flüchtlingen. Weil, wenn man sich den Artikel von Dominik anschaut, den tun wir natürlich gerne verlinken. Dänemark ist ein Land, das nicht mitmacht bei diesen Notfällen. Und zwar die sozialdemokratische Premierministerin, sie weigert sich dort mitmachen. Einerseits, befürchtet sie, dass es dann einen Anspruch auf Familiennachzug wird geben. Und man hat ja negative Erfahrungen gemacht in Dänemark. Und zwar 1992 hat man 321 abgewiesene Flüchtlinge, die der Libanon abgewiesen hat, aufgenommen. Und wenn man sich die anschaut, 2011 haben davon 200 sind erwerbsfähige Männer und die haben alle nicht geschafft. Die waren abhängig von den Sozialleistungen. 2019 sind 71 Mitglieder von diesen 321 einer Gefängnisstrafe erlegt worden, 133 zu Geldstrafen verurteilt. Also in Dänemark weiss man von diesen negativen Erfahrungen und weigert sich jetzt auch da. Aber in der Schweiz tut man da Verwaltung wieder mal vorpreschen und tut eben die humanitäre Hilfe der Schweiz als Begründung vorschieben.
Noch einmal rausstreichen, oder? Das ist eine SP-Regierung in Dänemark. Mhm. SP. Und Dänen sind grundsätzlich wahrscheinlich keine Unmenschen. Also es ist doch einfach unglaublich. Und ich meine, es ist ja auch sehr verdienstvoll, dass die Dänen das mal untersucht haben. Ich bin absolut überzeugt, dass wenn wir in der Schweiz solche Untersuchungen machen würden, genau das Gleiche rauskommt. Hört auf, die Leute kann man nicht integrieren. Die bringen uns nur Probleme. Und es gibt einen Grund, dass sogar die arabischen Länder alle keine Palästinenser mehr wollen. Die sind seit 70 Jahren, werden die als politische Masse in der Landschaft hin und her geschoben. Aber es hat nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ihr Leistungsvermögen oder ihre Integrationswilligkeit erhöht. Gut, kommen wir zum anderen Thema, das die Schweiz betrifft, wo wir jetzt gut zuhören müssen. Eine wichtige Botschaft, es geht um das Ständemeer. Natürlich wegen den Rahmenverträgen, wo ja der Bundesrat findet, man braucht kein Ständemeer, obwohl es ein unglaublicher Einschnitt und Einbruch ist überhaupt für unsere Institutionen, für unsere direkte Demokratie, aber auch für den Föderalismus, für unser Bundesgericht und auch für unser Parlament. Hört jetzt gut zu.
Jetzt eine wichtige Meldung zu den EU-Verträgen. Mit dem Ständemeer steigt die Hürde für die Annahme der schädlichen EU-Verträge bei der Volksabstimmung von 50 auf rund 55%. Letztlich entscheidet das Parlament, ob auch die Mehrheit der Kantone zustimmen müssen. Helfen mit, Druck auf Parlamentarier aufzubauen und unterzeichnet unter www.eu-vertrag.ch die Vernehmlassungsantwort, die Ständemeer fordert. Jetzt geht es darum, sich nicht nur zu informieren und aufzuregen, sondern auch selber etwas Kleines gegen die EU-Anbindung zu machen. Also auf www.eu-vertrag.ch unterzeichnen. Merci.
Ja, wir bleiben ein bisschen bei Gaza und das sind ja auch überhaupt, man muss einfach mal sehen, was die Pro-Palästinenser für gute Menschen sind. Sie sind nicht nur Antisemiten, wie man sie seit 1933 nicht mehr so häufig auf der Straße gesehen hat. Jetzt kommen sie wieder. Ich würde so vorschlagen, dass sie braune Uniformen anlegen, dann würde man sie leichter erkennen. Und der Bundesrat Ignacio Cassis hat auch mal erlebt, wie tolerant und was für irrsinnige Menschen das sind, die ein irrsinniges Demokratieverständnis haben.
Ich bin erstaunt, dass ich erst jetzt auf die Meldung gestoßen bin, weil ich finde es doch noch recht brisant. Weil am Freitagabend in Bellinzona, dort ist es zu einer Pro-Palästina-Demonstration gekommen und zu dieser brisanten Szene. Der Bundesrat Ignacio Cassis ist dort gewesen und gegen ihn hat sich vor allem auch die Demonstration gerichtet und er musste unter lautem Protest und verstärktem Polizeischutz wirklich direkt fluchtartig den Platz verlassen. Man hat das Video gesehen in der Tagesschau und man sieht, wie der Cassis von seinen Sicherheitskräften ins Auto gebracht wird und wirklich mit quietschenden Reifen muss davon fahren. Und es äußert sich auch ein Mediensprecher vom Bundesamt für Polizei, vom FEDPOL, und er sagt, am Freitagabend ist es bei einer friedliche Kundgebung von einzelnen Exponenten von einer gewaltbereiten Szene unterwandert worden. Und aus der hat sich halt wiederholt bedrohliche und teils gewalttätige Situationen ergeben. Aber es ist alles in Ordnung mit dem Cassis. Aber das sind Bilder, die für mich nicht zu der Schweiz passen.
Schaut das Bild an. Das kommt bei uns nie vor, sonst. Mhm. Dass der Bundesrat sich in Sicherheit bringen muss. Das hat es noch nie gegeben. Bei uns können die Bundesräte Tremli fahren und es passiert nichts. Was sind das für Schnudderbuben? Was sind das für... Sag es jetzt gescheiter nicht. Es ist doch unglaublich, dass ein Bundesrat in Bellinzona, in seinem eigenen Kanton, nicht mehr sicher ist, weil die Pro-Palästina-Idioten offensichtlich findet, Gewalt gehört in die Politik. Haben wir gern. Sie unterstützen ja Hamas, eine der grusigsten, blutrünstigsten Organisationen dieser Welt. Nein, hört auf, die ernst nehmen Und hoffentlich tut der Gassis standhaft bleiben, was Palästina betrifft, Anerkennung. Die Schweiz darf nie Palästina anerkennen. Und ja, zu Gassis hart bleiben. Gut.
Man muss auch sagen, es erinnert mich immer sehr stark an die Klimademonstrationen, die wir hatten. Klar, wir haben nicht das gewalttätige Ausmaß gehabt. Aber beide Organisationen haben einfach kein Verständnis, wie unsere Demokratie funktioniert. Es gehört nicht zu unserer Demokratie, dass wir Leute niederschreien an einer Demonstration, so weit sie wirklich in ihre Nähe kommt, es zu gewalttätigen Szenen kommt, dass sie fluchtartig überhaupt die Szene verlassen müssen. Sondern wir haben das Schöne, wir haben die direkte Demokratie. Und so wie das bei den Klimademonstranten war, ist es jetzt auch bei den Pro-Hamas-Demonstrationen. Die Instrumente möchte man gar nicht nutzen. Was macht man? Man macht Demonstrationen, wo man andere niederschreit. Man macht einen Hungerstreik vor einem Bundeshaus. Kann man machen, aber man will gar nicht Instrumente nutzen und sich an der politischen Debatte beteiligen, sondern man stört zum Beispiel Vorlesungen, man stört Sportveranstaltungen, man stört Filmfestival, alles, was nur geht, aber der demokratische Diskurs, den sucht man eben gar nicht und darum ist es so das, was nicht passt für mich zu der Schweiz, weil sie einfach nicht verstanden haben, worum es eigentlich für geht.
Also es ist nicht nur die Schweiz, aber du hast recht, oder? Die direkte Demokratie gibt denen ja unglaublich viel. Die können jederzeit jetzt eine Initiative lancieren, wo sie sagen, wir wollen Palästina anerkennen. Ist gut.
Ja.
Dann müssen wir darüber abstimmen. Und wir reden sehr, sehr ernst darüber reden. Und wir reden sehr, sehr zivilisiert über das reden. Das Recht haben wir ja. Aber sie wissen natürlich, was passieren wird. Erstens springen jetzt nicht einmal die Unterschriften zusammen, weil 100'000 Antisemiten finden es nicht in der Schweiz. Es sind ein klein... Nein, es ist einfach eine,
ja, es ist so.
Minderheit von grusigen Antisemiten, von Neonazis, geistigen Neonazis, die da politisieren, das Erste. Aber das Andere ist natürlich, und das finde ich, ich will das nicht übertreiben, aber es geht natürlich genau um das, beim Charlie Kirk. Es geht genau darum, dass man einfach Leute, die anderer Meinung sind, zuerst fängt man an, sie abzuschreien. Man fängt an, ihnen das Wort zu verbieten. Man schaut, dass sie nicht mehr auftreten können. Dann tut man sie im Anrempeln. Und irgendwann, ich rede jetzt nicht von der Schweiz, aber ich rede vom Westen, irgendwann kommt irgendein ganz grusiger Täter und schiesst. Und der Punkt ist wirklich, es ist ein massiver Unterschied zwischen Wort und Tat. Man darf alles sagen. Ihr dürft auch rumlaufen und die ganze Zeit eure Hamas-Liedli singen. From the river to the sea. Ihr könnt die Nationalhymne von der grössten Terrororganisation der Welt immer singen. Das dürfen ihr. Da habe ich gar nichts dagegen. Aber lasst die anderen, die anderer Meinung sind, reden. Und der Gassis gehört offensichtlich für die Leute, auch nicht mehr zu den Leuten, die öffentlich noch dürfen reden.
Ja, das ist das Interessante, dass der Gassis ja überhaupt nicht sich als Außenminister jetzt völlig überzeugt auf die Seite von Israel geschlagen hat. Im Gegenteil, man hat ihn ja wahrgenommen mit Vorstössen, vor allem aus dem EDA, mit der Anerkennung von Palästina als Staat, dass er da eher in einer schwierigen Position ist und wenn dann die Tendenz eben auf die andere Seite hat und er in seinem eigenen Kanton am Freitagabend wird Opfer von so einer Demonstration, dass der Sicherheitsdienst muss eingreifen muss. Und man weiss ja, wie du es angesprochen hast, wie das in der Schweiz ist. Man hat ganz viel Privatsphäre auch in der Schweiz als Bundesrat. Man kann in einen Tram steigen, man kann in den Zug steigen, man kann sich einfach von A nach B bewegen. Anscheinend in Bellizona, wenn der Gassis kommt, eben nicht mehr.
Genau. Gehen wir zum Beat Jans, unserem Lieblingsbundesrat, Vorsteher vom EOPD, übrigens auch der Chef von diesen Beamten, die da offensichtlich in Eigenregie ein paar Leute aus Gaza holen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Er hat uns mitteilen etwas sehr Wichtiges.
Es ist nämlich wirklich, es ist im Fall ein Bischof aus dem Boulevardjournalismus und ich liebe es, ist so ein geiles Video. Und zwar, der Blick hat das gebracht. Und dort erfahren wir in einem Video-Interview, wo man sehr gelassen locker durch die Straße läuft mit dem Bundesrat Beat Jans, er ist aus den Kirchen ausgetreten. Und er verratet seine Haltung zum Glauben in dem Blick-Interview. Und er sagt, er sei als junger Mensch viel in die katholische Kirche gegangen. Seine Eltern, die sagen, jedes Wochenende tätig und haben im Chor gesungen. Und von dem her kenne er die Religion gut. Aber er ist enttäuscht, dass die Religion halt ausgrenzend ist, wenn es um Frauen oder Homosexuelle geht. Und darum hat er sich entschieden, aus den Kirchen auszutreten. Und auf die Frage vom Moderator, bist du gläubig, sagt er, ich bin nicht religiös und lässt das in dem Sinn offen. Aber doch, recht spezielles Interview, habe ich gesagt, wir müssen über das reden.
aber heisst das, er ist erst jetzt ausgetreten?
Es tönt schon so. Er sagt nichts über den Zeitpunkt, aber in dem Sinn, dass er es natürlich begründet mit der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Frau, hast du schon eher das Gefühl gehabt, dass das eine neuere Bewegung ist, die er da macht. Aber er sagt jetzt wie nichts über das Datum, wann das passiert ist.
Ich meine, das ist doch spektakulär. Also, meine, Beat Jans ist Jahrgang 64, der ist über 60. Er war schon immer ein Linker gewesen, immer weiss ich nicht, aber sagen wir mal, ab 20 war er ein Linker gewesen. Und er hat jetzt 40 Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass die katholische Kirche ein Problem hat mit homosexuellen Ehe. Nein, man hat 40 Jahre lang gemacht. Ist der in der Kirche immer hinter einem Beichtstuhl sich versteckt, oder was?
Vor allem.
Es zeigt ja, erstens finde ich es eben herzig, dass er jetzt das uns jetzt mitteilt. Vor allem eben, wenn es erst jetzt passiert ist. Ich sage, also, was ist los? Ich bin mit 20 aus der Kirche austreten. Ist mein erster grosser Emanzipationsschritt gewesen, wo ich sehr stolz war. Null Mut hat das gebraucht. Und eben, das würde ich noch das Zweite betonen. Meine Familie Jans kommt aus dem Luzernischen. Also der Bürgerrat, habe ich jetzt gerade noch angeschaut, die Schitzkirche und Mosen, das kenne ich gar nicht. Aber jetzt müsst ihr euch überlegen, Luzern, oder? Luzerner würde jetzt behaupten, noch in den 50er Jahren war es noch recht mühsam gewesen, wenn man dort austreten ist. Jetzt ist eben der Beat Jans ist ja in Riechen aufgewachsen, oder in Basel-Stadt, in Riechen, und hat ja wahrscheinlich schon lange nichts mehr zu tun mit den Luzernern, aber ich meine, vor 100 Jahren seine Vorfahren, wenn die aus der Kirche austreten wären, das hätte noch Mut gebraucht. Und dann würde ich ja sagen, ja, dann darfst du ein Interview geben, dann darfst du stolz sein drauf. Aber in der Schweiz, mit 60, gehst du sagen, sagst du aus der katholischen Kirche, oh, ist das stolz, ist das mutig.
Aber weißt du, es ist so eine banale Situation. Die laufen die einfach so durch Basel, durch die Stadt, so einen gemütlichen Spaziergang. Und dann versucht er so ganz ernst zu sagen, ja, eben die Religion, die sei eben ausgrenzend gegenüber Frauen und Homosexuellen. Es passt so nicht in das Setting rein. Wir müssen sagen, es ist wirklich ein Bijou vom Boulevardjournalismus, dass man uns das Interview gegeben hat. Wirklich verlinke euch das Video, das müsst ihr einfach sehen.
Genau, schauen wir mal noch den abtrünnigen Katholik. schauen wir, das ist interessant. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Andreas Glarner, auch ein Lieblingsnationalrat von uns, und da meinen wir es ernst und nicht ironisch. SVP, Kanton Aargau, hat meiner Meinung nach einen interessanten Vorschlag.
Es geht darum, dass jährlich zwischen 800 Millionen bis 1,2 Milliarden Franken an die Gemeinden und Kantone gehen wegen Bußgelder. Und der Andreas Glarner findet, 80% von denen sollen in die AHV-Kasse fliessen. Seine Argumentation finde ich noch spannend. Es sei wie eine Tabaksteuer, weil Rauchen und schnell fahren, das ist ja beides etwas Schlechtes. Darum kann man auch bei den Bussen sagen, dass die jetzt würden der AHV gut kommen. Wer das aber gar nicht lustig findet, ist die SP-Nationalrätin Gabriela Sutter. Sie findet die Finanzierungsidee ganz unfair, weil die Finanzierung der AHV durch Bussen, das ist nicht fair, weil Verkehrsbussen einkommensschwache Menschen härter treffen als reiche Personen. Und die Behörden, die sind auf die Einnahmen angewiesen, weil damit finanzieren sie unter anderem ja die Verkehrssicherheit.
Ich bin sicher, sind im Budget auch ein offizieller Posten.
Ja.
Brauchen sie keine Bussen. Nein, ich muss jetzt ehrlich sagen, vor allem nachdem ich die Zahlen gesehen habe, zuerst habe ich gedacht, Anna, das sind da die paar hundert Franken, die da eingenommen werden. Das lohnt sich ja nicht, da bringt der AHV gar nichts. Aber bis zu 1,2 Milliarden jedes Jahr. Jetzt erstens bin ich wirklich überzeugt, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Zweitens müsst ihr dann schauen, wie Gemeinden plötzlich viel weniger Parkbussen verteilen. Wie es einfach plötzlich, das ist eben schon interessant, das ist eine wesentliche Einnahmequelle von diesen Gemeinden und von diesen Kantonen. Jetzt kommt es mir erst, jetzt verstehe ich es erst, warum dass die so viel Aufwand treiben und so viele Politessen und Polizisten umschicken, die in der Stadt Zürich überall Parkbussen einsammeln oder sonst Bussen verteilen. Nein, ein sehr guter Vorschlag. Ich finde, der muss unbedingt eine Motion machen. Im Parlament, Andreas Glarner, geht natürlich leider durch, aber es ist ein super Vorschlag. Ich könnte auch Albert Rösti als Verkehrsminister das aufnehmen. Finde ich ganz eine gute Idee.
Ich finde es auch. Ich bin total begeistert von dieser Idee. Ich bin auch davon überzeugt, dann gäbe es ganz viel weniger von diesen Blitzkästen, weil plötzlich geht es ja nicht darum, dass man selber das Geld bekommt, sondern es würde an die AHV gehen. Andererseits, ich finde auch spannend, Gabriela Sutter, die dann sagt, es ist ja unfair, Bussen treffen Menschen mit kleinerem Einkommen härter als Reiche. Richtig, das stimmt, das kann man so sagen. Aber sie hat kein Problem, wenn es darum geht, dass dann die Gemeinde finanziert. Sie hat nur ein Problem damit, dass wenn die AHV finanziert. Und diesen Bogen finde ich dann schon noch spektakulär argumentativ, dass man sagen kann, es kommt schon darauf an, was finanziert wird. In einem Fall ist es unfair, im anderen Fall ist es nicht unfair. Also da muss man dann schon mal noch nachfragen, wieso es dann nicht unfair ist, wenn, das dann, wenn die dann ja, Gemeinde finanzieren.
Sie hätte ja können sagen, es ist nämlich unfair, weil es die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern auch noch ausnutzen, oder? Also Männer fahren todsicher viel schneller. Jetzt gehen wir noch weiter. Es ist auch für Menschen mit Migrationshintergrund eine Sauerei, weil die jungen Albaner fahren viel, viel schneller als die jungen Deutschen. Also auch dort ist absolut unglaublich viel Ungerechtigkeit da für die SP. Vielleicht könnte dort die SP auch mal noch etwas machen, dass diese Ungerechtigkeit abgeschafft wird, indem man vielleicht eben ein bisschen weniger Bussen teilt, könnte man ja auch. Gut, gehen wir noch zur letzten Geschichte, die ihr aufgegriffen habt, die Nebelspalterinnen. Es geht um die Maturaarbeit, die weltberühmte Maturaarbeit, die der Kommunikationschef von wem? Von Beat Jans, der sicher auch schon aus der Kirche austreten ist, bis er gut mitteilen, ob sie noch in der Kirche sind oder nicht. Herr Washington, um was geht's?
Es geht darum, in der neuesten Folge Nebelspalterinnen zusammen mit der Stefanie Gartenmann haben wir Einblick gehabt in den E-Mail-Verlauf von Oliver Washington mit der Maturandin. Und es sind fast 30 Seiten E-Mails-Verkehr. Da sind Mails am 5:30 am Morgen verschickt worden, nach Mitternacht, sogar am Sonntag. Und es ist relativ spannend, wenn man sich den E-Mail-Verkehr anschaut. So ein einfach ein Detail zum rauspicken, die ganze Folge die wir natürlich dann verlinken, ist, dass er, bevor überhaupt das Interview stattgefunden hat, er niemals in irgendeiner E-Mail anspricht, gell, das Interview ist nur privat für dich und für deinen Experten und für die Schulleitung und sonst für niemand mehr. In keinem E-Mail, bevor das Interview stattfindet. Erst Tage nach dem Interview kommt ihm eine Mail vor, du, ich tue dich vorinformieren, dass ich dir das Dokument schicken, dass du musst unterschreiben, dass das Interview dann nur privat ist. Mein Rechtsdienst hat mich darauf hingewiesen. Und das wirft ein ganz anderes Licht auf die Story, wo er immer behauptet hat, sei von Anfang an klar gewesen, dass das Interview nur privat ist. Und darum sehr viele Insights dadurch, dass wir jetzt den E-Mail-Verkehr haben, wie das abgelaufen ist.
Aber es ist ja interessant, was so ein Kommunikationschef, der mehr Steuerzahler zahlt, für den Beat Jans, was der zu tun hat. Also 30 Seiten, das ist ja unglaublich viel. 30 Seiten E-Mail-Verkehr, für das hat er Zeit, für das schafft er sogar am Sonntag. Und am Sonntag hat er dann nachher noch die Idee gehabt, dass der Beat Jans aus der Kirche austritt und das Video macht. Nein, was schafft er eigentlich? Für was braucht es so einen Kommunikationschef, wo du und ich etwa 200'000 Franken zahlen, damit der solchen Schrott macht?
Und vor allem, für was braucht es den Rechtsdienst vom EJPD, wenn es ein privates Interview ist? Also das ist mir also auch nicht ganz klar. Ja, ich meine, ja. dann kann man ja das ganz privat machen, aber das ist alles verschickt worden durch seine offizielle E-Mail-Adresse vom EJPD. Man hat den Rechtsdienst vom EJPD ins Spiel gebracht für angeblich ein privates Interview, das ein Freundschaftsdienst war. Muss ich auch sagen, ich will noch herausfinden, was hat das Ganze denn gekostet.
Sehen da gesehen, was unsere Beamten zu tun haben, wie viel das die geschaffen haben die ganze Zeit. 30 Seiten E-Mail müssen schreiben, sogar nach Mitternacht müssen sie schreiben. Ja gut, gehen wir da nicht weiter in die Tiefe. Das war es, Bern einfach an dem 23. September 2025, Camilote und Markus Somm. Ja, könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr immer noch in der Kirche seid. Ob sie die katholische ist oder die reformierte Kirche. Macht es gut, bis morgen, gleiche Zeit.
Jetzt eine wichtige Meldung zu den EU-Verträgen. Mit dem Ständemehr steigt die Hürde für die Annahme der schädlichen EU-Verträge bei der Volksabstimmung von 50 auf rund 55%. Letztlich entscheidet das Parlament, ob auch die Mehrheit der Kantone zustimmen müssen. Helfen mit, Druck auf Parlamentarier aufzubauen und unterzeichnet unter www.eu-vertrag.ch die Vernehmlassungsantwort, die ein Ständemehr fordert. Jetzt geht es darum, sich nicht nur zu informieren und aufzuregen, sondern auch selber etwas Kleines gegen die EU-Anbindung zu machen. Also auf www.eu-vertrag.ch unterzeichnen. Merci.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. selbst wenn die Welt mal aus dem Takt gerät. Schweizerisch seit 1884.